Einen wunderbaren Mittwoch wünschen wir euch. Diese Woche wird genau in diesem Moment noch schöner, denn es gibt nicht nur eine Folge am Science-Samstag, sondern wir haben heute ein Spezial für euch. Einmal im Monat versuchen wir ja so Themen, über die wir sprechen, die oft eher mit historischen Personen zu tun haben, in die Gegenwart zu holen und mit einer Person aus der aktuellen Forschung darüber zu sprechen. Und weil es in der letzten Folge ja so um Himmelsthemen ging, da sind wir ja so ein bisschen abgedriftet, wollen wir euch da heute gedanklich noch mal ein bisschen näher ranholen. Heute geht's ums Wetter und darüber sprechen wir mit einer Frau, die uns schon sehr lange fasziniert.
Ja, es geht ums Wetter und noch so viel mehr. Wir sprechen heute mit Dr. Insa Thiele Eich. Und damit ich bei ihren vielen Jobs nicht durcheinander komme, zitiere ich mal aus ihrer Instagram-Bio. Da beschreibt sie sich mit den folgenden Worten, aufpassen, Klimaforscherin, weibliche Astronautin, Mama, Ausrufezeichen, 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 Kommunalpolitik und müde. Erstmal, hallo Insa, sag mal, wie müde bist du heute?
Ziemlich.
Oh je.
Man misst das immer in, wie oft war das Baby wach.
Oh.
Mein Sohn ist 7 Monate alt.
Mhm.
Und ich überlege gerade, das vielleicht so 8-mal oder so. Man zählt das irgendwann nicht mehr.
Oh, wow.
Genau, das Gute ist, man zählt beim 5. Kind nicht mehr mit, wie oft er wach war, aber ich weiß, er war oft wach.
Krass, bei dir ist 8 nicht eine Uhrzeit,
ja,
zu der du aufgewacht bist, sondern 8-mal in der Nacht.
8 Quantität.
Und trotzdem bist du heute bei der Arbeit natürlich. Wo sitzt du jetzt gerade?
Ich bin in der Abteilung Meteorologie am Institut für Geowissenschaften der Uni Bonn, in Bonn, Koppelsdorf.
Okay.
Total schön, wir haben hier so einen botanischen Garten und einen Nutzpflanzengarten. Und ich sitze genau dazwischen. Dann kann man sich in der Mittagspause, muss man sich immer entscheiden, in welchen von den beiden es geht, wenn
man
Zeit hat.
Muss man nur aufpassen, dass man irgendwo unter einem Baum einschläft, in deinem Fall.
Ja, ich gebe zu, das ist auch mehr so die Theorie, dass man in den Garten gehen könnte in der Mittagspause. Ich gebe es zu, ich war lange nicht mehr.
Vielleicht ist heute ja der Tag, also zumindest hier scheint die Sonne ganz schön rein.
Ja.
Wir haben uns natürlich ganz viel mit dir beschäftigt, uns Interviews angeschaut und ein Zitat ist da besonders hängen geblieben. Und zwar hast du gesagt, einfach machen, nur so kann man die Welt verändern. Wie müde macht dich diese Einstellung manchmal, wenn wir mal bei dem Bild bleiben, die Welt so zu verändern? Verändern zu wollen.
Aber dieser Satz macht mich schon müde. Ich muss ehrlich zugeben, das ist so ein Zitat. Manchmal werden einem auch Zitate in den Mund gelegt.
Ah, okay.
Und,
gut, dass wir das hier aufklären.
Ja, weil ich finde, das ist so ein wahnsinnig überprivilegierter Satz. Also einfach machen ist so, wie denn jetzt einfach machen? Also einfach machen kann man ja nur, wenn man überhaupt in der Lage ist und die Ressourcen hat zu machen. Ich mache das selber.
Ja.
Ich will immer rausfinden. Ich habe eine leise Ahnung, wo der Satz steht. Und das ist ein guter Impuls, weil danke, dass ihr das ansprecht, weil ich das wirklich, ich finde das so wahnsinnig, wahnsinnig schlimm. Gerade jetzt hier, ich sitze hier gerade mit Blick auf unsere Erstis, also die gerade haben die im Hörsaal gegenüber so eine Orientierung. Und in der Wissenschaft ist so eine wahnsinnig, das ist vielleicht ein harter Einstieg, aber ich finde, in der Wissenschaft ist so eine wahnsinnige Hierarchie teilweise enthalten, die es vielen Menschen sehr schwer macht, die vielleicht mit Dingen zu tun haben, die gewisse Menschen aufgrund ihrer Privilegien nicht haben. Also ich meine, alle Mikroaggressionen, die einem begegnen. Und deswegen ist dieses Einfachmachen, da steckt natürlich was dahinter, eine gewisse Form oder ein Appell an die eigene Selbstwirksamkeit. Das können wir gerne so, das würde ich auch so unterschreiben, aber ganz so einfach ist es halt nicht. Und in meinem Fall, wir sind eingestiegen mit Kindern, unterbrecht nicht gleich, weil ansonsten starte ich hier gleich einen 3-stündigen Monolog.
Das kriegen wir schon hin.
Aber um das vielleicht doch mal auszuführen, also allein das mit den Kindern zum Beispiel, als ich damals zu Beginn meiner Promotion hatten mein Mann und ich Kinderwunsch und ich habe immer gedacht, so ja, ich will auch eine Promotion schreiben in Meteorologie und dann habe ich mich mal so umgeguckt, wer macht das denn noch so alles? So Frau sein in der Wissenschaft, Mutter sein in der Wissenschaft. Da habe ich mal in der Meteorologie geschaut und da waren so null Frauen.
Boah,
und ja, habe ich gedacht, okay. So, und ich habe es dann halt trotzdem gemacht. Und das betone ich da auch immer. Also ich habe mich davon jetzt nicht abhalten lassen, aber ich weiß noch, das hat mich irritiert. Also ich war so, habe ich jetzt echt die Idee? Das kann ja irgendwie nicht sein. Und dann habe ich mal rumgefragt an anderen Standorten. Und dann gab es dann so eine Professorin in der Geografie, die hat irgendwie so 3 Kinder, aber die ist auch ein bisschen komisch, weil XYZ. Und dann kamen so komische Geschichten über die. Ich echt, das kann nicht euer Ernst sein. Ich bin euch die erste Frau in der Meteorologie, die mit Kindern noch arbeitet. Und das ist sowas. Ja, genau. Und ich hatte halt das Glück, dass meine Ressourcen ausgereicht haben, um es trotzdem zu machen, trotzdem man da so in so einen Bereich kommt, wo man sich so ein bisschen weird auch fühlt.
Also nicht einfach machen, sondern trotzdem machen.
Ja, einfach trotzdem machen ist vielleicht das richtige
Zitat. Ja, einfach trotzdem.
Okay, das ist auch ein schönes Motto, das übernehmen wir.
Ja, das ist schön. Das ist eine schöne Weiterentwicklung. Und das ist halt, und sich vielleicht auch selbst ein bisschen die Güte zugestehen, dass es nicht so, dass es einfach nicht unbedingt heißt, dass es einfach ein Selbstläufer ist, sondern dass es auch wahnsinnig anstrengend sein kann.
Genau. Jetzt sind wir ja schon so tief eingestiegen.
Wir müssen direkt mal sortieren, ne?
Genau, müssen mal sortieren und vielleicht nochmal das Ganze wie so eine Art Vorstellungsgespräch angehen. Deine Insta-Bio kennen wir jetzt sozusagen schon. Ich finde, die fasst das ziemlich gut zusammen. Lass uns das aber nochmal ganz kurz einordnen. Du bist hauptberuflich Meteorologin und seit der Kindheit bist du fasziniert von der Raumfahrt, von unserem Universum und du möchtest als erste deutsche Frau ins All reisen. Was hat dich daran denn schon immer fasziniert, dass du gesagt hast, du könntest dir auch vorstellen, Astronautin zu werden?
Und was ja dann auch so ein bisschen das abgelöst hat, diesen großen Wunsch, den es mal gab. Du hast es gerade schon angedeutet, dass du dir auch vorstellen konntest, Professorin zu werden. Aber dann kam da irgendwie auf einmal dieses Astronautentraining dazwischen.
Genau. passiert den Besten.
Es war so, dass... Ich selbst bin mit einem Physiker als Vater aufgewachsen. Ein Teil, den ich in die privilegierte Schublade reinstecke, wenn man schon selber einen Vater hat, der in diesem MINT-Bereich unterwegs ist und diese Faszination so in den Alltag mit einfließen lässt, ist das einfach, finde ich, etwas, wo man dann auch aus dem im Uni-Alltag sehr daraus zehren kann, wenn man weiß.
Aber kannst du mal ein Beispiel machen? Also wie war das? Wie hast du das bemerkt, dass der seine Faszination da in deinen Alltag einfließen hat lassen? Als Kind wahrscheinlich, nehme ich schon an.
Ja, zum einen allein durch sowas, dass man, das ist jetzt eigentlich so, bei Vorträgen steige ich gerne damit ein, weil das so ein Schlüsselmoment war, dass er uns die Andromeda der Galaxie am Nachthimmel zeigt. Ne? Und dann sagt, Kinder, das ist eine andere Galaxie, die man am Nachthimmel mit bloßem Auge sehen kann. Und ich sage das jetzt so lapidar, aber wenn man mal drüber nachdenkt, andere Galaxie, total krass, es gibt andere Galaxien.
Ja, dass wir nicht die einzigen sind. Ja.
Und das Licht von dieser Galaxie, also wenn man sich diesen Lichtfleck vorstellt, den man da so relativ unspektakulär am Nachthimmel sieht, sieht ja jetzt nicht so imposant aus, aber wenn man das dann sieht und drüber nachdenkt, dass das Licht 2 Millionen Jahre zu uns braucht, wow, okay. Das heißt, jemand könnte da mich gerade angucken und wir würden uns gar nicht gleichzeitig sehen können, weil unser Licht noch auf dem Weg ist. Finde ich total krass. Und das hat mich als Kind total fasziniert. Und wenn du in so einem...
Das fasziniert mich jetzt schon, genau. Aber das hat mir als Kind halt niemand gesagt.
Genau, siehst du? Und wenn du halt so groß werden, also ne, wenn du halt dann am Wochenende werden die Teleskope ausgepackt und dann schaust du die Saturnringe an. Und das ist jetzt auch nicht jedes Wochenende passiert. Im Gegenteil, wahrscheinlich eher so einmal alle 3 Jahre. Oder mal Wasserraketen starten oder einfach... Ich weiß nicht, das ist jetzt auch nicht so gewesen, dass bei jeder Alltagsmoment überfrachtet war mit einem kleinen Physikexperiment. Aber es ist schon so, dass ich finde, wenn Eltern, also ich bin zum Beispiel groß geworden mit dem Bild, dass ich als Baby auf dem Arm meines Vaters war, als er seine Promotion geschrieben hat. Und ich habe dann im Studium später gemerkt, dass es für mich selbstverständlich war, dass man nach dem Studium promoviert. Und für meinen Kollegen, der, mein Vater ist der Erste, der studiert hat in seiner Familie. Mhm. Und ich war demnach nicht die Erste. Jetzt auch nicht, dass wir eine riesige Akademikerfamilie waren, aber er war halt schon da als Vorbild. Und mein direkter Kollege, der mit mir studiert hat, der war, glaube ich, der Erste. Und für ihn war das halt nicht so selbstverständlich. Wir haben uns da mal drüber unterhalten. Und für mich war dieses Bild so, ich als Baby auf dem Arm meines Vaters, hat so ganz viel, man kriegt halt Kinder im Promotionsstudium, das macht ja was mit einem, das sind ja Geschichten, die man selber erstmal als selbstverständlich
das Vorbild hat.
Genau, hinnimmt. Er ist später auch Astronaut geworden, hat selbst als Astronaut trainiert, seit, ich glaube, 88 war seine Auswahl, 90 hat er begonnen, oder ja, wir sind auch da in der ersten Reihe dann gewesen, wir durften mit zu den Trainings, wir durften einfach den anderen Astronautinnen und Astronauten auch zuschauen beim Training, mit denen uns unterhalten. Es gab ganz viele Familienaktivitäten.
So richtig nah dran.
Ja, genau. Und das ist etwas, diese Faszination fürs Universum. Auch meine Mutter, die jetzt hat uns mit viel Aufwand, weil ich jetzt selber weiß, wie viel Aufwand das ist, hat immer dafür gesorgt, dass wir auch so Nationalparks entdecken in den USA. Da gibt es dann diese Bildung für nachhaltige Entwicklungsprogramme, das heißt Junior Ranger. Da wird man, geht ganz viel um Umweltschutz, Interaktion Mensch-Umwelt und wie könnte ich jetzt heute leugnen, dass das einen Einfluss auf mich gehabt hat. Also ich forsche zu Mensch-Umwelt-Interaktion und setze mich auch da als Kommunalpolitikerin dafür ein, dass wir die Mensch-Umwelt-Interaktion auch erfassen in unserer Gesellschaft. Und das sind alles so Dinge, also da schwingt ja aus der Kindheitsgeschichte schon total viel mit, dass das einfach halt aus dem, was da war, gekommen ist. Und das meine ich auch mit Privilegien. Dass man sowas geboten bekommt und dann darauf aufbauen kann und nicht erst selber sich mühsam die Faszination heranziehen muss, was ja auch Arbeit ist. Es ist ja alles nicht nur Spaß.
Ja. Das heißt, die Faszination war da und trotzdem bist du ja erst Meteorologin geworden, bevor du dich als Astronautin beworben hast. Genau. Und du hast auch ein Buch geschrieben, da geht's ums Wetter. Vielleicht, Wetter ist ja immer so ein perfektes Smalltalk-Thema. Die Deutschen lieben das ja. Bei uns beginnen auch sehr viele Folgen mit so einem kleinen Wetterschnack, stellen wir dann immer fest.
Richtig.
Ich schaue gerade die Sonne, ich sehe blauen Himmel.
Genau. Ja, pass auf, wir bräuchten jetzt einfach, wir hätten jetzt gerne von dir als Expertin so vielleicht so einen Fakt übers Wetter, den man immer gut droppen kann, der aber nicht allen klar ist.
Also, Meteorologin ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung. Das heißt, jeder kann sich Meteorologe oder Meteorologin nennen und die perfekte Antwort, die man dann
braucht.
Wie bei
Journalistin.
Ja,
genau. Kann auch jeder sein, genau.
Die richtige Antwort, die man auf jede Frage geben kann, ist so ein, so man muss erstmal so Luft holen, die Augenbrauen so ein bisschen hochziehen und dann sagen, kommt drauf an.
Okay.
Damit kann man eigentlich jede Antwort beantworten, die angestellt wird. Also so wie wird das Wetter morgen, kann man sagen, kommt drauf an.
Ah, okay.
Welchem Modell wir jetzt vertrauen wollen, wollen wir der Persistenz vertrauen? Es kommt auf verschiedene Faktoren an. Wo bist du gerade? Wo fährst du noch hin? Mhm. Das hängt ja alles immer von ganz vielen verschiedenen Dingen ab. Deswegen kann man sich eigentlich als Meteorologin und Meteorologe, ist es immer die große Kunst, die immer bei den Aussagen, die man trifft, auch gleichzeitig den Grad der Präzision, mit der man diese Aussage getroffen hat, mitschwingen zu lassen. Das finde ich immer das Schöne. Deswegen immer kommt drauf an.
Okay,
aber wo wir schon bei so einer Beschreibung sind, wir trainieren seit Samstag jetzt mit unserer Community Wolken zu beschreiben. Mhm. Da haben wir uns so ein bisschen die Kategorien drauf geschafft. Vielleicht, was würdest du darauf antworten, wenn ich dich jetzt frage, welche Wolke siehst du gerade?
Ich sehe keine. Gar bei mir keine. Ist der Deckungsgrad. Okay. Warte, lass mich gucken.
Genau das habe ich mich heute gefragt, weil ich dachte auch in der Vorbereitung, dachte ich so, okay, alle Wolken nochmal durchgehen, damit ich dann hier gut mithalten kann bei dir. Was sagt man denn, wenn da keine ist?
0
Was
von
sagt
8.
man dann?
Das ist 0 von 8. Also wir messen den Bedeckungsgrad in Achteln. Das ist auch tatsächlich, wir hatten im Studium oder auch später gibt es bei uns einen Wettertipp. Da kann man auch übrigens als externe Person mitmachen. Und beim Wettertipp.
Das müssen wir verlinken.
Ja, man sollte allerdings in Bonn sein.
Also wie kann man sich das vorstellen? Also man rät, welches Wetter es wird. Also wie bei Kicktipp die Fußballergebnisse oder wie ist das?
Das ist eine hochgradige Wissenschaft.
Okay.
Die Wissenschaft der Synoptik.
Es kommt darauf an.
Darfst du aber nicht sagen. Man rät dann nicht. Man aus seiner langjährigen Erfahrung als Studierende
oder
als Person in Bonn. Genau, trifft man eine möglichst präzise Aussage. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr mitgemacht. Man muss immer, also damals war es Dienstagabends bis 20 Uhr und ich meine damit Punkt 20 Uhr auf die Sekunde genau, gibt man den Tipp ab für Mittwoch und Donnerstag 12 UTC, also die Universalzeit, die wir in der Meteorologie benutzen. Und dann wurde am Mittwoch und am Donnerstag um 12 wurde dann geguckt. Dann sind wir aufs Dach gegangen in großer Gruppe. Dann hat man sich über den Bedeckungsgrad gestritten. Das ist nämlich gar nicht so einfach. Also 0 von 8 ist einfach, 8 von 8 ist einfach und alles dazwischen ist ja, du musst ja dir vorstellen, also die Wolken teilen sich ja nicht in so ein Achteldiagramm am Himmel auf. Das heißt, du musst dich dann, zählst du die Zirren, ne? Wie viel sind
aber
jetzt
es geht
Zirren?
Dann darum, nicht um die Form der Wolke, sondern darum, wie dicht gerade die Wolken sind.
Wie viel Blau du noch siehst, also wie bedeckt ist der Gesamthimmel, genau.
Okay.
Und da ist es dann schon so, also zwischen 3/8 und 4/8 kann man sich schon auch mal streiten. Noch mehr finde ich immer zwischen 2/8 und 3/8, das ist immer noch mehr Streit. Halber Himmel, das geht immer noch ganz gut. Und dann stehen wir da in großer Gruppe und unterhalten uns darüber. Die Messgeräte liefern die Temperaturen, Maximaltemperatur, Minimaltemperatur. Wir haben eine Messstation im Garten, die wir dafür benutzt haben. Und dann gab es Punkte dafür.
Da warst du und, gut, oder?
Nee, cool. Ich bin nicht so eine Synoptikerin. Nee, ich war, ich hatte so meine Bereiche, in denen ich gut war. Also ich war bei Max- und Min-Temperatur immer ziemlich gut. Und bei Regen hatte ich auch immer ein gutes Bauchgefühl. Das braucht man nämlich auch. Also man entwickelt dann so mit der Zeit, es geht ja wirklich um das Wetter in dem Garten des Meteorologischen Instituts. Es geht ja nicht drum, ganz Bonn oder die ganze Region oder jetzt der Straßenzug, sondern es ging ja wirklich immer genau um dieses Messgerät. Und da hat man mit der Zeit so ein Gefühl dafür bekommen, wenn das Wettermodell X sagt, dann stimmt das meistens für Bonn nicht ganz. Da muss man meistens irgendwie 1,45 Grad runterziehen. Je nach Wetterlage.
Aber das ist ja die Hauptsache, dass du ein gutes Gefühl dafür hattest, wann wird es in diesem Garten regnen? Oder wann sollte ich vielleicht meine Mittagspause heute nicht in diesem Garten verbringen?
Oder muss ich einen Pullover mitnehmen?
Ja,
und das ist, also es hat total Spaß gemacht, das auch wirklich so mal zu sehen, wie die Theorie sich dann wirklich komplett in die Anwendung transferiert. Deswegen ich ja auch tatsächlich Wetter und also Meteorologie einfach auch so faszinierend finde, weil du wirklich das, was du auf der Tafel in theoretischer Meteorologie total abstrakt gerade beschreibst, bringst du dann in der Synoptik auf eine andere Art und Weise, aber durchaus auch mit diesen Elementen dann in den Übertrag wirklich ganz präzise auf deinen Alltag. Also genau das, was ihr sagt. Kann ich noch mit dem Fahrrad nach Hause fahren oder nicht? Das sind so. Oder sollte ich es vielleicht lieber lassen? Die Meteorologie war so der naheliegende Studiengang tatsächlich. Medizin hat mich auch sehr interessiert, aber Meteorologie halt eben aufgrund dieser Vielfältigkeit, kann auch Atmosphärenchemie machen, man kann sich mit der Programmierung dahinter beschäftigen, also Big Data, künstliche Intelligenz ist auch schon seit Jahren ein Thema bei uns in der Meteorologie. Da gibt es so, so viele Bereiche, in denen man sich verwirklichen kann, die alle dazu beitragen, Wetter besser zu verstehen oder auch das Klima. Das ist einfach für mich ideale Wirkungswelt. Und trotzdem hat mich dieses Großwerden in der Welt der Raumfahrt nicht losgelassen, diese Faszination für unser Universum. Und das war immer so ein bisschen mein Plan B, auch mal Astronautin zu werden und forschen zu können im All.
Deine Prio ging dann mehr Richtung All und Astronautin werden. Aber jetzt mal so unter uns, wie wahrscheinlich ist denn das, dass du dann irgendwann wirklich losfliegst?
Ja, das ist immer die große Frage. Da auch wieder das große Glück, dass ich mich da ein bisschen entspannter vielleicht zurücklehnen kann, weil ich bei meinem Vater mitbekommen habe, der wurde 88 ausgewählt und ist 2000 geflogen.
Oh ja, Matthias Maurer, Jahre, ne?
12. 88, 12. 2000. Alles gut.
Also, richtig.
Oder?
Genau. Nach meiner Rechnung sind es auch 12.
Ja. Ich habe aber auch nochmal nachgerechnet, zur Sicherheit. Ich war müde.
Same. Dabei habe ich gar nicht so viele Gründe wie du. Nee, 12 Jahre,
ja. Auf jeden Fall, 12 Jahre. Und Matthias Maurer, der wurde auch, der war in dem 2008er in dem Auswahlprozess bei der ESA und der, so da begann das Training auch ein bisschen früher, als es dann öffentlich war tatsächlich. Und der ist 2021 geflogen. Also der wurde 2008 nicht direkt ausgewählt, der kam dann nachträglich noch ins Corps und der ist 2021 letztendlich im All gewesen, das sind 13 Jahre. Und da denke ich mir, wenn ich jetzt 2017 ausgewählt wurde, ich jetzt mal 13 Jahre draufhaue, dann bin ich noch extrem relaxed.
Ja, stimmt.
Raumfahrt ist halt einfach, es ist teuer, das muss man ganz klar sagen. Wir haben in Deutschland auch nicht den, also interessanterweise ist Deutschland sehr, sehr stark am Budget der Europäischen Raumfahrtagentur beteiligt, mit 40%. Also das sind 1,4 Milliarden, die sie pro Jahr aus Steuergeldern an die ESA zahlen. Vieles davon geht auch an die Erdbeobachtung. Das ist auch gut so. Das sage ich ganz klar als Meteorologin und auch als Klimawissenschaftlerin und auch als Kommunalpolitikerin, die sich mit Anpassungsfragen und Katastrophenmanagement beschäftigt, sage ich, das alles soll alles so sein. Bei astronautischer Raumfahrt sieht es ein bisschen es ist ein bisschen schwieriger. Wir haben viele Personen, die astronautische Raumfahrt gegenüber sehr skeptisch sind, auch in den Ministerien tatsächlich. Und das ist immer ein bisschen schwierig. Also auch Matthias Maurer, der bei einer staatlichen Agentur ist, die schon von Steuergeldern bezahlt ist, hat auch jetzt nicht direkt das Ticket gehabt. Das ist genauso.
Das heißt jetzt nicht, das liegt jetzt nicht daran, dass ihr noch nicht ready wärt.
Nee, wir sind im Basistraining, das ist abgeschlossen.
Ihr könntet sofort los.
Wir könnten sofort los. Also wir könnten starten mit unserem missionsspezifischen Training. Das ist der Trainingsteil, der immer am Ende kommt, wenn man wirklich genau weiß, so jetzt geht's los. Zumindest so. Ja. Wir haben in der Raumfahrt immer not earlier than. Man sagt dann immer so Quartale, also Unser anvisierter Flug ist gerade Q2 2026.
Ah, okay, es gibt schon einen Termin.
Ja, ja, wir haben tatsächlich gerade Gespräche dazu. Wir sind mit unserer Mission, haben uns ein bisschen weiterentwickelt. Gestartet ist ja diese Initiative Erste Deutsche Astronautin, weil es halt immer noch keine erste deutsche Frau im All gab.
Wahnsinn.
Und mittlerweile, ich erwähnte ja schon meine Skepsis dahingehend, braucht man das wirklich so? Kann ich ganz klar sagen, ja, braucht man. Allein deswegen, weil wenn man keine erste hat, kann man auch keine zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte, zehnte Frau im All haben. Deswegen braucht man irgendwann mal die erste. Und tatsächlich ist es auch so, medienwirksam ist immer irgendwas Erstes, bei Frauen sowieso. Und mittlerweile ist es aber auch so, dass es sich noch weiterentwickelt hat und mehr diesen kommerziellen Raumfahrtgedanken aufgegriffen hat. Also wie kann man den Weltraum als Wirtschaftsraum sinnvoll, mit Ausrufezeichen, nutzen? Nicht so im Sinne von, ich schieße einfach mal ganz viele kleine Satelliten hoch, guck, was passiert. Und wenn sie das Weltall vermüllen, dann ist es halt so. Das halt finde ich persönlich jetzt nicht so sinnvoll. Sondern wie kann man das sinnvoll als internationale Aufgabe verstehen, dass man Wirtschaftsunternehmen diese Möglichkeit also eröffnet? Weil das passiert gerade international. Also es gibt Unternehmen, die machen das einfach.
Ja, gab ja jetzt auch vor einer Woche, glaube ich, den ersten Weltraumspaziergang. Genau. Ne? Also ist ja ganz frisch jetzt.
Ja, und das ist etwas, also das passiert und Deutschland findet da aktuell nicht statt. Also Deutschland ist gerade nicht Teil dieser Unterhaltung. Und das finde ich gerade für Deutschland, ein Land, das so viel von eigentlich ja davon lebt, dass es im Wissenschaftsbereich sehr tätig ist, und theoretisch ja auch mal innovativ, technologieoffen. Das sind so alles so Wörter, wo ich denke, sollte man vielleicht als Nation auch bei kommerzieller Raumfahrt zumindest mal den Fuß mit am Tisch haben. Und das passiert in Einzelbereichen, aber bei astronautischer Raumfahrt aktuell gar nicht. Und unsere Mission damit zu beitragen, dass wir halt sagen, okay, wir starten jetzt eine kommerzielle Mission und machen dann zum Beispiel mal so ein Call for Innovation, nennen wir das, wo dann Wirtschaftsunternehmen sagen können, wir möchten gerne im All mal folgende Produkte validieren, seien es jetzt Laser oder Gyroskope oder es gibt ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, wo wir einfach, was wir nicht auf der Erde testen können, da brauchen wir einfach mal mehr Zeit im All. Wir könnten diese Zeit bieten und gibt es da Use Cases für. Und die gibt es, also das wird uns zumindest gespiegelt und das ist so eine Idee, die wir gerade haben bei unserer Mission oder ja nicht eine Idee. Also das ist das, was wir mit unserer Mission gerade machen wollen, plus gleichzeitig auch noch, das pitche ich jetzt auch schon mal direkt, bevor ich es vergesse, weil mir das auch ganz wichtig ist. Als Klimawissenschaftlerin ins All zu fliegen, birgt durchaus mal, hat durchaus auch mal ein paar längere Monate vom Grübeln mitgebracht. Mhm. Brauchen wir jetzt nicht zu tief reinzugehen. Das Ergebnis ist auf jeden Fall, dass wir die erste pflanzenbasierte Mission sein wollen. Also aktuell leider noch müssen, weil es noch niemand sonst gemacht hat, was mich immer auch sehr irritiert. Ja. Die pflanzenbasierte Ernährung hat einen schlechten Stand in der Raumfahrt. Das gab es bisher erst, ich weiß, von 3 Menschen von über 600, die sich rein pflanzenbasiert ernährt haben auf längeren Missionen. Und man braucht das auf jeden Fall für Mond und Mars. Also da ist das auf jeden Fall wichtig. Die Rezepte gibt es auch schon. Also die NASA hatte schon eine Schublade.
Du sprichst jetzt explizit über die Nahrung an Bord.
Genau, ja.
Und du bist du noch Vegetarierin? Ich habe auch in einem Interview gehört,
dass
du zumindest als Kind oder Jugendliche sehr streng warst. Ne?
Ja. Ja, war ich sehr streng. Und damals war es noch tatsächlich so, als ich Astronautin werden wollte, gab es noch 2 Hürden. Das eine war, dass man tatsächlich damals nicht durfte. Also als Vegetarierin war es nicht erlaubt oder es war nicht gern gesehen. Es gab halt nur Fleisch, Punkt. Das weiß ich noch. Und danach flog dann tatsächlich eine Person, die aus religiösen Gründen kein Fleisch gegessen hat. Und das war die erste Person. Und ich weiß jetzt von 3. Also ich habe es nochmal nachgeschaut und auch mich mal umgehört. Und es gab noch nie jemanden, der gesagt hat, ich teste mal eure 100 Rezepte, die ihr schon in eurer Schublade habt. Ich verstehe es nicht, weil es wäre ja einfach, das mal auszuprobieren. Kann man ja mal machen für 4 Wochen. Wird aber bisher nicht gemacht und muss gemacht werden und muss auch gemacht werden, weil im Weltsachstandsbericht, also das ist ja diese IPCC-Berichte, wo wir Wissenschaftlerinnen in dem Klimabereich, Tausende von uns zusammentragen, was kann man noch tun? Und da ist eine von 3 ganz klaren Handlungsempfehlungen, die in der Zusammenfassung stehen, pflanzenbasiertere Ernährung. Da brauchen wir auf jeden Fall ein Schiff dazu. Das ist eine der besten Steuermaßnahmen, die wir haben. Und dann denken wir, kann man auch den symbolischen Charakter von Frau im All, Astronautin im All und all dem, was da an Öffentlichkeitsarbeit entsteht, auch nutzen, um einfach zu sagen, auch hier kann man pflanzenbasiert sich ernähren. Okay.
Und schmeckt auch als Astronautin Nahrung gut, oder?
Ja, wir hatten mal ein Hütentraining, da haben wir das eine Woche gemacht und das schmeckt Total gut. Also das ist auf jeden Fall auch gar kein Problem. Und
wie kann man sich das vorstellen? Ist das dann so wie so, weiß ich, so eine Paste oder ist das wirklich was, wo man reinbeißen kann?
Nee, das ist sowohl auf der Raumstation als auch beim Höhentraining ist es ja, also das Essen befindet sich dann in Containern, wo man das warm machen kann. Das hat aber schon auch die Konsistenz, wie man es von der Erde kennt.
Okay.
Also das ist, genau. Also nicht ganz Brot zum Beispiel gibt es nicht, weil keine Krümel auf der Raumstation.
Ah.
Das ist immer ganz schlecht.
Ja.
Deswegen Brot ist schwierig.
Kein Käsebrötchen.
Das muss man dann. Das muss ich auf der Erde essen. Auch tatsächlich wäre das ja auch gar nicht Teil der pflanzenbasierten Ernährung. Da würden wir auf Käse stimmt. tatsächlich auch verzichten. Mm. Es wäre aber, also man kann zum Beispiel Nudeln in Soßen oder aktuell ist halt viel Fleischprodukte. Ne? Aktuell ist es Gulasch, wird immer gerne gegessen, Gulasch mit Spätzle. Hat Alexander Gerst, glaube ich, oben. Oder Linsen mit Spätzle. Hat auch oben. Und es ist immer so, das hört sich nach so einer profanen Sache an. Ich merke das immer selber, wenn ich drüber rede, denke ich mir so, oh, echt jetzt? Aber ich kann euch sagen, also in der Berichterstattung, es gibt jedes Mal Artikel, was ist, gerade bei Matthias Maurer war es auch so, was ist der Saarländer, der erste Saarländer im All?
Sind das, Maultaschen?
Maultaschen, Magi? Ja.
Als Saarländer, ich weiß gar nicht, der hatte irgendein saarländisches Gericht, irgendein spezielles.
Traditionelles.
Ja, genau. Okay. Und das war dann mit im All. Und das.
Wow.
Deswegen, also da wird schon drüber geredet, so, was essen die Leute da oben. Und dann haben wir halt gedacht, okay, das ist auf jeden Fall was, wo man auch nochmal sichtbar machen kann. Das ist einfach die richtige Ernährungsform und vielleicht auch den einen oder anderen animiert oder vielleicht auch einfach hilft, so wie wir das jetzt ja auch schon mitbekommen, dass es hilft und auch so zu diesem Umdenken auch mit beiträgt. Und auf jeden Fall ist das, wo wir jetzt gerade stehen. Und die Frage war ja, wie realistisch ist es? Und wir sind aktiv weiter dabei mit unserer Mission. Und es ist so, wir haben diesen Platz reserviert. Wir rutschen immer, also den haben wir schon lange reserviert, wir rutschen immer einfach eine Mission weiter nach hinten.
Und was sind das? Also sind das Missionen, die die ESA organisiert? Oder über welche müsstet ihr hier mit der Organisation von Elon Musk dann mit der Firma ins All fliegen?
Nee, wir sind ja über unsere Stiftung sind wir ein kommerzielles Raumfahrtunternehmen. Also wir haben mit der ESA erstmal
Habt
jetzt überhaupt nichts zu tun.
Habt ihr eine eigene Rakete? Also mal so.
Nein, also man macht das so, man kauft, also die ESA macht das ja auch so. Die ESA hat auch keine eigenen Raketen für ihre Astronautinnen und Astronauten. Die kaufen sich Plätze ein.
Ja.
Und die kaufen halt Plätze bei der NASA ein und die NASA kauft aktuell Kapseln von SpaceX, also die haben die Crew Dragon, mit der sie zur Raumstation können. Und früher war es die Soyuz, das liegt aktuell auf Eis, die Zusammenarbeit, aufgrund des russischen Angriffskriegs. Und das ist etwas, wo wir auch, also wir hatten auch überlegt, fliegen wir mit einer Soyuz vielleicht hoch. Das steht uns jetzt gerade aktuell auch nicht offen, diese Möglichkeit. Das heißt, wir würden auch über ein Unternehmen, das heißt Axiom, die fliegen kommerzielle Missionen, die haben dann immer so ein Kürzel Achs 1, Achs 2, Achs 3, Achs 4, Achs 5 und auf Achs 4 oder Achs, ja, auf Achs 5 würden wir dann tatsächlich mit starten können. Das ist einfach, die kaufen dann eine Kapsel bei SpaceX und besetzen die Kapsel dann mit einzelnen Nationen, die dann fliegen wollen. Und das ist dann, Elon Musk verkauft die Kapseln, die machen aber keine Flüge. Also zum Beispiel hat man mich jetzt gerade, das ist ganz spannend, nämlich ein Kryptomilliardär, der ursprünglich mal Chinese war, jetzt ist er, glaube ich, Malteser. Der heißt Chun Wang und der hat eine Kapsel bei Elon Musk gekauft. Also der geht dann hin, kauft die Kapsel und hat dann privat mit seinen, ich glaube, Milliarden oder Millionen, wie auch immer. Es hat auf jeden Fall gereicht für diese Kapsel. Mhm. Das ist ungefähr so 140 Millionen kostet das. Und der hat diese Kapsel gekauft und hat dann halt noch für sich einen Platz und hat noch drei Plätze frei. Und dann war er gerade auf einer Polarexpedition, weil ihm das Spaß macht. Einfach so.
Ja,
und dann hat er dann drei Leute gefragt.
Mitfliegen?
Ja, genau. Da hat er dann drei Leute gefragt, die er da kennengelernt hat, ob sie nicht Lust hätten, mitzufliegen. Und eine davon, und das freut mich total, ist zufälligerweise eine deutsche Promotionsstudentin. Rabea Focke heißt die. Und die wäre dann, und die fliegen nämlich vermutlich in Q4 von diesem Jahr oder vielleicht Q1 nächstes Jahr, die wäre dann einfach mal so nebenher per völligem Zufall die erste deutsche Frau, was ich grandios finde. Mm. Deswegen auf die Frage, ich möchte erste deutsche Frau werden. Nee, ich will viel lieber die zweite werden. Das finde ich noch viel besser.
Wenn man einfach dieses Siegel nicht so viel.
Nee, ich finde es einfach schön, wenn man zeigt, so das ist einfach, dass man da nicht mehr zählen muss. Mm, ich finde das schön, wenn wir da wären, dass man nicht mehr dann so ein Bild hat, wo dann irgendwie, also wenn man gerade halt schaut, Wikipedia, deutsche Raumfahrt, das ist halt so, da stehen halt ganz, ganz viele Männer in so einem Anzug, so alle nebeneinander und lächeln in die Kamera, unter anderem ja auch mein Vater. Und ich denke so, wenn dann jetzt da eine Frau steht und man muss immer noch so suchen, wie viele Frauen sind es denn jetzt?
Musst du immer dazu sagen irgendwie.
Genau, das finde ich so schade. Und ich finde es super, wenn wir es schaffen könnten, dass wir vielleicht, meine Kollegin und ich, zusammenfliegen, allein schon deshalb, dass wir uns nicht überlegen müssen, wer zuerst fliegt. Das fände ich schon grandios.
Ich finde, das macht ja eine ganz gute Klammer hier zu dem, wie wir eingestiegen sind. Und ich glaube, wir könnten beide noch stundenlang weiter mit dir plaudern. Das war richtig, richtig interessant. Aber ich würde sagen, wir machen hier mal eine Pause, damit du auch noch deine Pause bekommst und schön da draußen vielleicht Mittag machen kannst.
Danke, dass du Faszination und aber auch Verzweiflung mit uns geteilt hast. Das sind ja beides große Antriebe und ihr müsst euch keine Sorgen machen, wenn ihr noch mehr von Insa hören wollt. Wir werden euch Bücherlinks und Podcastlinks mit in die Folgenbeschreibung packen. Wenn euch das noch nicht gereicht hat, könnt ihr da alles Mögliche noch weiterhören. Und wir hören uns ansonsten dann wieder nächste Woche. Diese Woche,
stimmt.
Samstag.
Schon am Samstag.
Schon diesen Samstag wieder.
Bis dahin, macht's euch schön und tschüss.
Tschüss.
Tschüss.